Ich lese das Wort des lebendigen Gottes aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 24 bis 29. Nun bitte ich Sie, stehen Sie zur Schriftlesung auf. Thomas, auch Didymus, also Zwilling genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrten Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu: Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Amen. Das ewige Wort Gottes sucht uns. Bereiten wir uns mit dem Lied bei der Nummer 260 darauf vor, zu hören und zu gehorchen. Stimmen Sie bitte ins Lied 260 ein. Wir singen alle 5 Strophen. Die erste fängt so an: Gott hat das erste Wort, er schuf aus nichts die Welten. Thank you. Der Predigttext ist in der Offenbarung, dem Kapitel 19, den Versen 11 bis 16 aufgeschrieben. Wenn wir um Gottes Wort zu hören aufstehen, zeigen wir damit unsere Ehrfurcht vor dem lebendigen Wort. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war. Und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Und mit Gerechtigkeit richtet er und führt er Krieg. Seine Augen glichen lodernden Flammen und auf den Kopf trug er viele Diademe. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist. Und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Sein Name lautet das Wort Gottes. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtend weißes Leinen gekleidet die Heere des Himmels. Auf dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen. Er wird mit eisernem Zepter über sie regieren und er tritt die Kelter des Weines vom Grimm des Zorns des allmächtigen Gottes. Und auf dem Mantel des Reiters, dort wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name. König über alle Könige und Herr über alle Herren. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Liebe Gemeinde, die Herausforderung der Osterzeit kann in einer Frage zusammengefasst werden. Wer ist Jesus eigentlich? Schon während der Jahre, als er durch Israel zog, hat man sich immer wieder gefragt, wer ist er? Diejenigen, die seine Wunder gesehen oder sogar am eigenen Leib erlebt haben, waren mit der Antwort nicht zufrieden, dass Jesus nur ein Zimmermann aus Galiläa sei. Nach der Auferstehung war die Frage aber völlig unvermeidbar. Wer bist du, der vor unseren Augen gestorben bist und trotzdem lebst? Der durch geschlossene Türen und dicke Mauern kommst und gehst, als ob sie Luft wären. Wer bist du? Einige haben ihre Antwort schneller gefunden als andere. Zum Beispiel Thomas, ein Jünger von Jesus. Als er dem Auferstandenen begegnete und seine unverkennbaren Wunden sah, sagte er zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Er, Thomas, der sogenannte Ungläubige, ist der erste Mensch, der Jesus als Gott bezeichnet in der Heiligen Schrift. Seinen Gott sogar. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Es sind dann viele gekommen, unzählige Frauen und Männer, jung und alt, reich und arm, die genau das tun, an Jesus, den Auferstandenen, glauben und ihn ihren Herrn und ihren Gott nennen, obwohl sie ihn nie gesehen haben. Auch wir gehören zu dieser Menschenmenge, wenn wir Jesus Gott und Herr nennen. Auch uns gilt die Aussage des ersten Petrusbriefes. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. 1. Petrusbrief 1,8. Oder haben Sie Jesus schon mit eigenen Augen gesehen? Haben Sie ihn schon begegnet? Nun nicht in diesem pietistischen Sinn des Wortes, sondern wie man jemanden im Migro begegnet oder so. Ich persönlich nicht. Aber ich werde das tun. Und Sie auch. Gottes Wort sagt uns sogar, wie wir ihn sehen werden. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. So fängt die Vision von Johannes über den am Ende der menschlichen Geschichte zurückkehrenden Jesus Christus an. Nun wollen Sie vielleicht einwenden, dass eine Vision den Worten von Jesus widerspricht. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben, hat er gesagt, und nicht, dass die glücklich zu nennen sind, die glauben, weil sie überwältigende Visionen haben. Sie haben recht. Aber ich möchte Sie beruhigen, es ist die Vision von Johannes. Ihnen und mir, die diesen biblischen Bericht lesen, bleibt die Entscheidung, entweder glauben wir der Heiligen Schrift oder wir weisen ihr Zeugnis zurück. Uns bleibt also der Glaube, ohne Jesus gesehen zu haben. Dass es solche Visionen trotzdem gibt, möchte ich weder leugnen noch zweifeln. In besonders schwierigen Zeiten darf man auch sehen, wie Johannes oder Stephanus. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief letzterer. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Unmittelbar danach wurde er gesteinigt. Thomas war der erste Mensch, der Jesus seinen Herrn und seinen Gott nannte, Stephanus der erste, der für dieses Bekenntnis ermordet wurde. Seine Vision vom glorreichen Herrn Jesus Christus wurde gegeben, um ihn und nur ihn zu stärken. Er hatte keine Möglichkeit, das, was er gesehen hat, detailliert weiterzuerzählen oder sogar aufzuschreiben. Johannes, der Seher, schon. Seine Visionen sind gegeben, um viele Generationen von Christen und Christinnen zu stärken, auch uns. Keiner von uns sollte auch die geringsten Zweifel haben, wer Jesus eigentlich ist. Wir sollten gar keinen Zweifel haben, wenn es darum geht, wem wir dienen und vertrauen. Er ist König über alle Könige und Herr über alle Herren. Er ist das Wort Gottes. Er ist der Treue und Wahrhaftige. Diesen Namen trägt er hier im Predigttext. Diese und noch einen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist. Gewissermaßen bleibt es ein Geheimnis, wer Jesus ist. Niemand kennt seine Person und sein Wesen so gut, wie er sich selbst kennt. Daher müssen wir, auch inmitten der größten Offenbarungen, Demut und Gottesfurcht bewahren. Jesus, der Menschensohn, Gottes Sohn, ist und bleibt ein Wunder, ein Geheimnis. Dieser geheime Name steht auf seiner Stirn. Er ist ganz offensichtlich und trotzdem völlig unbekannt. als ob Jesus eindeutig deklarieren würde, dass niemand restlos begreifen kann, wer er ist. Apropos begreifen. Das deutsche Wort hat ursprünglich mit dem körperlichen Greifen oder Fassen zu tun. So ist es nicht ganz frei von einer Art rationalistischer Hochmut. Was ich völlig verstehe, das habe ich im Griff. Im europäischen Altertum glaubte man tatsächlich, dass alle Gottheiten einen geheimen Namen hatten. Wer diesen Namen der Gottheit wusste, konnte einen besonderen Einfluss auf die Gottheit ausüben. Rumpelstilzchen lässt grüßen. Der geheime Name von Jesus bleibt aber ein Geheimnis. Daher kann sich niemand seiner Macht entziehen. Darum heißt er auch, König über alle Könige und Herr über alle Herren. Eine Aussage, die wir manchmal vergessen oder kaum ernst nehmen. Wir hören die Kriegsberichte, die jüngste Analyse zur Inflation, auch aus der Familie kommen nicht nur gute Nachrichten. Wir selbst müssen die verschiedensten Schwierigkeiten durchmachen. Wer von uns ist nicht dankbar, wenn wir daran erinnert werden, dass Jesus König über alle Könige und Herr über alle Herren ist? Nun, daran erinnert zu werden ist eine Sache. Das ernst zu nehmen ist eine andere. Es ist nicht ganz ohne, ernsthaft zu glauben, dass Jesus Christus Herr über, machen wir das etwas konkreter, über Bashar al-Assad, Joe Biden, Wladimir Putin ist. Die unbegrenzte Herrschaft von Jesus Christus können wir als ein Versprechen für die Zukunft besser wahrnehmen und ernst nehmen, als es für gegenwärtige Realität zu halten. Aber Jesus hat nicht gesagt, dass ihm irgendeinmal alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben wird. Er sagte, dass es schon gegeben ist. Wir beten ihm, unser Vater, nicht, dein wird das Reich und die Kraft einmal sein. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft. Das sagen wir. Wenn es um die Herrschaft Jesu Christi geht, hat uns Gott eindeutig kundgetan, was die Zukunft bringt. Die Geschichte der Menschheit führt zu Jesus Christus, so wie er auch im Predigttext vor uns steht. Die Zukunft ist also kein Geheimnis. Die Gegenwart ist es. Die Herrschaft von Jesus hier und jetzt wahrnehmen und ernst nehmen, das ist die Herausforderung. Die Frage ist nicht, was bringt die Zukunft? Das Geheimnis ist, wie kann der Weg zum Sieg und zur Herrlichkeit von Jesus Christus durch so viel Finsternis, Schmerz und Leid führen? Gegenwärtig sind also die glücklich zu nennen, die die Herrschaft von Jesus vorläufig noch nicht sehen und trotzdem glauben. Der nächste Name des Reiters löst das Geheimnis nicht, aber er stärkt und ermutigt uns. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige, und mit Gerechtigkeit richtet er und führt er Krieg. Lesen wir im Predigtext. Hier ist unser Jesusbild schon herausgefordert. Jesus als Reiter. Nur gerade einmal hat er sich so gezeigt, auf dem Rücken eines Esels. Ja, liebe Schwestern und Brüder, das war gestern. Morgen kommt er auf einem blendend weißen Pferd reitend, das allein mit seiner Erscheinung Triumph und Macht, ja, sogar militärische Stärke schreit. Jesus kommt zu richten und zu kämpfen. Steck dein Schwert weg, wies er den Jünger an, der die Verhaftung von Jesus im Gethsemane gewaltsam verhindern wollte. Dann fuhr er fort: Weißt du nicht, dass ich nur meinen Vater um Hilfe bitten brauche und er schickt mir sofort mehr als 12 Legionen Engel? Matthäus 26. Aber auch das war gestern. Wenn er zurückkehrt, kommt er tatsächlich mit Legionen von Engeln, mit den Heeren des Himmels und mit dem Richterschwert ausgerüstet. Die Theologie kennt dafür schon seit Jahrhunderten einen lateinischen Ausdruck: Christus Victor. Christus der Sieger. Nicht nur das Volk des Alten Testaments durfte hören: Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr selbst braucht gar nichts tun. Auch das Volk des Neuen Testaments darf sich auf den gleichen Kämpfenden, die seinen Beschützenden, sogar Vergeltung übenden Gott verlassen. Paulus sagt es im Römerbrief folgendermaßen: Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift: Das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Nein, christliche Frömmigkeit und Geduld bedeuten nicht, dass wir die Ungerechtigkeit gutheißen, die Opfer der Gewalt nicht beschützen und den Kampf prinzipiell aufgeben. Wir geben ihn nicht auf. Wir überlassen es unserem Herrn und Gott, Jesus Christus. Gerade so, wie das Volk Israel beim Roten Meer das Kämpfen Gott überlassen hat. Sogar die Heere des Himmels überlassen das Kämpfen dem Herrn. Sie reiten hinter ihm in ihrer Paradeuniform, in leuchtend weißes Leinen gekleidet. Nur Jesus, der Reiter, sieht so aus wie ein Krieger in der Schlacht. Er ist dreckig und blutig. Er ist der Einzige, der kämpft. Und er kämpft auch für uns. In diesem Zusammenhang ist die Frage nicht uninteressant: Wessen Blut ist es auf dem Mantel des Reiters? 3 mögliche Antworten bieten sich an. Erstens könnte es das Blut von Jesus selbst sein. Schließlich wurde er als das Lamm Gottes geopfert. Auch das Kleid des jüdischen Hohenpriesters war auch blutbeschmiert, mindestens blutbespritzt, nach dem Sündenopfer. In diesem blutigen Mantel können wir also Jesus als den Hohenpriester und das Opferlamm in einer Person erkennen. Das Problem mit dieser Erklärung ist, dass hier in der Offenbarung die Gnade Gottes, die das Opfer von Jesus gebracht hat, fehlt. Die Zeit der Gnade ist abgeschlossen. Der Reiter kommt mit dem Richterschwert, um den Völkern eine vernichtende Niederlage beizubringen. So lesen wir: Er wird mit eisernem Zepter über sie regieren und er tritt die Kelter des Weines vom Grimm des Zorns des allmächtigen Gottes. Das bringt uns zum zweiten Erklärungsmöglichkeit. Wie der Traubensaft die Kleidung des Winzers durchnässt, wenn er in der Kälter die Traube barfuß einstampft, so wird der Mantel von Jesus dreckig mit dem Blut seiner Feinde. Die dritte Möglichkeit ist, dass das Blut auf seinem Mantel das Blut der christlichen Martyrer ist. In diesem Fall zeigt Jesus, wie eng er sich mit den verfolgten und leidenden Christen und Christinnen identifiziert. Schließlich hat er auch den Christenverfolger, der nach Damaskus unterwegs war, mit den folgenden Worten aufgehalten: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sagte nicht, warum verfolgst du meine Kirche, meine Gemeinden? Warum verfolgst du diese armen Männer und Frauen? Du verfolgst mich. Warum? Ja, Jesus Christus nimmt Christenverfolgung ausgesprochen persönlich. So oder so, Jesus richtet mit Gerechtigkeit und er führt Krieg. Sogar die Heere des Himmels überlassen das Kämpfen ihm. Umso mehr sollten wir das tun. Wie geht das? Vor allem im Gebet. Wissen Sie, Beten ist paradox in dem Sinn, dass das Ausharren im leidenschaftlichen Gebet, das Sachen einfach nicht loslässt, sondern immer wieder vor Gott bringt, gleichzeitig eine Art Kampf, aber auch das Überlassen des Kämpfens an Jesus Christus ist. Vieles kann schiefgehen dort, wo wir das Kämpfen in die eigene Hand nehmen. Im Gebet, auch im verbittersten Gebet, kann man hingegen nichts kaputt machen, was Gott selber nicht zerstören will. Durch Gebet werden wir Begleiter von Jesus in seinem Kampf, wie die Heere des Himmels ihn in der Offenbarung begleiten und so Teilhaber an seinem Sieg werden. Christus Victor. Christus ist der Sieger und wir sind eingeladen, an seinem Sieg teilzuhaben. Noch einen letzten Namen trägt er: Das Wort Gottes. Und so, unter diesem Namen soll er uns schon sehr gut bekannt sein. Denn das Wort, das Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein einzig Geborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Das lesen wir am Anfang des Johannesevangeliums. Er ist Gottes Wort und das Wort ist auch seine einzige Waffe. Es ist symbolisiert durch das Schwert, das aus seinem Mund kommt. Mehr braucht er nicht. Er ist das erste Wort Gottes. Es schuf aus nichts die Welten und wird allmächtig gelten und gehen von Ort zu Ort. Er ist auch das letzte Wort Gottes. Das Wort, in dem Gerichte am Ziel der Weltgeschichte dann an der Zeiten wurde. Jesus ist derjenige, den wir nie voll verstehen werden. Trotzdem kann er unser Leben durchdringen. Als das Wort Gottes stärkt, tröstet und heilt er uns, führt und berät. Er bricht die Macht des Bösen und erneuert uns. Der Hauptmann von Kapharnaum scheint gewusst zu haben, wer Jesus war, als er ihn bat: Sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund. Nur ein Wort. Er, das mächtige, siegreiche Wort Gottes, wird auch angegriffen. Aus unserer Kultur immer mehr ausgeschlossen. In pseudowissenschaftliche Zweifel gestellt und lächerlich gemacht. Leider kommt es vor, dass auch wir, Christen und Christinnen, immer weniger mit ihm anfangen können. Das Wort Gottes, so wie wir es in der Bibel lesen, das durch den Heiligen Geist für uns zum persönlichen Wort wird, scheint manchmal unverständlich, altmodisch, zu herausfordernd zu sein. Manchmal scheint es einfacher, die Auseinandersetzung mit Aussagen, die uns Mühe machen, aufzugeben und Gottes Reden eher in manchmal vagen Zeichen, Bilder und Eindrücken zu suchen. Doch geben wir das in der Bibel überlieferte Wort Gottes nicht zu schnell auf. Denn ohne das, was wir hier lesen und einander zusprechen können, wüssten wir nicht, dass Gottes Wort Welten genauso vernichten, wie es sie aus nichts entstehen lassen kann. Sein Wort kann die Welt erhalten, aber auch verändern. Wer ist er also, der Auferstandene? Er ist Christus, der Sieger. Er ist der Unbegreifbare, der allmächtige Herrscher, der siegreiche Krieger, das ewige Wort Gottes. Er steht am Anbeginn und er wird alles enden. In seinen starken Händen liegt Ursprung, Ziel und Sinn. Er ist derjenige, der heute darauf wartet, dass auch wir, wie einst Thomas, ihm sagen: Mein Herr und mein Gott. Amen.